Auenland FM. Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur. Guten Abend, lieber Tobias.
Guten Abend, lieber Annika.
Wie geht es dir?
Ein bisschen Rückenschmerzen.
Vom vielen gebeugten Archivbestand durchforsten?
Fast. Ich habe noch das Papier in seiner Urform transportiert.
Noch als Baum.
Ja, zumindestens als Brennholz.
Ich hoffe.
Tiersteher, knapp anderthalb bis zwei Tonnen, je nachdem, wie die Mischung jetzt war.
Ach, schon krass.
Auch von der Hofeinfahrt in die Garage gebracht. Deshalb kommt diese Folge auch etwas später, weil wir nehmen sie nicht am Montag auf. Da habe ich mir 3 Stunden lang Holz geschleppt. Dann nehmen sie am Dienstag auf. Und dann werde ich sie ja am Mittwoch erst schneiden können. Also wird sie wahrscheinlich dann erst Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen rausgekommen sein. Aber ich glaube, ihr könnt das verkraften. Dafür gibt's spektakuläre News in dieser Folge.
Naja, verkraften muss man's, weil wenn man das hier hören kann,
hat man's ja schon hinter sich.
Ist es ja eh schon passiert, genau.
Ja, ein neuer Brief wartet auf uns.
Ja, endlich mal wieder.
Ja.
Es war jetzt in letzter Zeit durch viele Ereignisse, die sich sowohl in der Tolkien-Community als auch privat bei uns ereignet haben. Es ist ja jetzt in letzter Zeit gar nicht so viel von den Briefen rausgekommen, also vom Briefe-Podcast, wie wir es gerne wollen und wollten. Und dann gab es ja endlich eine neue Folge und dann war es nicht mal ein Brief.
Nee, eine lange Einordnung, wo wir auch viel Feedback von bekommen haben, aber gerne noch von den restlichen 70 Millionen, die uns hören, gerne die Meinung wissen möchten.
Vielen Dank aber schon mal an alle, die was eingereicht haben auf den unterschiedlichsten Feedback-Kanälen.
Jawohl. Und dann würde ich sagen, lass uns einfach mal mit den Metadaten starten.
Ei.
Heute geht es um den Brief Nr. 36b, geschrieben am 15. September 1939, einem Freitag, und zwar aus der Northmore Road 20 in Oxford. Adressat Philip Unwin.
Mhm.
Und es ist ein neuer Brief, also der 2023 neu herausgegeben wurde und enthält Fußnoten von Carpenter und ich glaube auch eine kurze Einleitung von Carpenter.
Ja.
Ja, kommen wir zu einer kurzen Einordnung, Anni.
Ja, bin schlecht vorbereitet. Ich hätte alles rausgefischt. Aber ich bin von meiner eigentlichen Struktur abgewichen. Das ist nie gut.
Nee.
Zur kurzen Einordnung. Zwischen dem letzten Brief und dem jetzigen Brief sind 7 Monate vergangen, weswegen wir uns ja auch für die historische Einordnung entschieden hatten als eigenständige Folge. Und Tolkien ist nach wie vor 47 Jahre alt. Wer der Adressat ist, lernen wir nachher noch. Und die Fußnote hattest du ja schon erwähnt. Dann fehlt uns noch die Zusammenfassung, bevor wir endlich zum Lieblingsthema aller Zuhörenden kommen, nämlich das Wetter.
Ja, der Brief zeigt Tolkien kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in einer Phase großer Unsicherheit. Er äußert sich zur weiteren akademischen Arbeit an Beowulf, zu möglichen kriegsbedingten Verpflichtungen und erwähnt zugleich vorsichtig den Stand der geplanten Fortsetzung des Hobbits, persönliche Belastung und die bedrückende politische Lage klingen dabei deutlich an in diesem Brief.
Ja, das ist eine sehr gute und sehr schöne Zusammenfassung, finde ich. Bringt es perfekt auf den Punkt.
Ja, ich habe versucht, nicht zu viel zu spoilern.
Ja, es ist schwierig, weil es ist ja echt, es sind ja super viele verschiedene Sachen hier drin.
Ja. Aber das Wetter.
Ja.
Oxford zeigte sich am 15. September 1939 ganz in britischer Spätsommerlaune. Bei maximal 15 Grad und einem Tiefstwert von 8,3 Grad blieb der Tag ausgesprochen frisch, mit durchschnittlich 11,7 Grad, war der Pullover eindeutig besser beraten als das Sommerhemd. Auch der Himmel hielt sich mit Begeisterung zurück. Ganze 0,6 Stunden Sonnenschein kam an diesem Tag zusammen, also gerade genug, um kurz zu beweisen, dass die Sonne noch existiert, bevor sie sich wieder hinter den Wolken versteckte. Dazu fielen ganze 1 Millimeter Regen. womit der Tag offiziell sowohl als Regen als auch als Wet Day durchging. Kein Wolkenbruch, nichts, was die Themse in Unruhe versetzt. Eben eine klassische Oxford-Variante, kühl, grau und ein wenig nass. Wetter, bei dem selbst der Regenschirm vermutlich gelangweilt wirkte.
Oh, vielen Dank. Ja, das war wieder eine schöne Folge von Tolkiens Briefen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ach ja, vielleicht sollten wir noch zu Feedback aufrufen.
Nein, wir kommen jetzt doch zum Brief.
Ja, aber das Wetter war doch jetzt schon so toll. Na gut, der Brief. Ein neuer Brief, ein eingeschobener Brief, 36b.
Der Brief startet also mit einer Einleitung von Carpenter. Und er verrät nichts, was ihr nicht schon wisst. Wer die letzte Folge gehört hat, da haben wir ja ausführlich über den Brief von Philipp Unwin an Tolkien gesprochen. Wer also da nochmal nachhören möchte, was in diesem Brief genau zu stand oder worum es ging, hört sich am besten einfach nochmal den letzten Part der letzten Folge durch. Aber es ging ganz grob gesagt natürlich um den Kriegsausbruch und die zu erwartende Papierknappheit, die ja auch schon im Ersten Weltkrieg vorhanden war, als der Krieg ausgebrochen war. Und natürlich in dem Zusammenhang auch mit der möglichen Veröffentlichung von Beowulf, an dem Tolkien ja gefühlt so lange arbeitet, wie es Alan and Unwin gibt. Und ja, sofern Tolkien halt im Prinzip nicht drauf besteht, die Sachen jetzt zu machen, überlegt Alan and Unwin die Sache vielleicht einfach aus den genannten Gründen nach hinten zu verschieben.
Ja. Ich finde das halt irgendwie so spannend, ne, dass das halt, natürlich muss ein Verlag ja auch gucken, wie es weitergeht und halt all seine Projekte einmal umdrehen und gucken, wie steht's damit. Und wahrscheinlich ist diese Clark Hall Beowulf-Ausgabe, Übersetzungsarbeit, wie auch immer, vielleicht näher oder wahrscheinlicher in dieser Verlagsgedankenwelt als jetzt vielleicht der Herr der Ringe, weil man kann sich jetzt natürlich halt auch fragen, warum fragen sie nicht denn, wie es damit aussieht und ob man nicht das verschieben möchte, weil das halt noch gar nicht so weit fortgeschritten scheint.
Naja, ich glaube halt einfach, dass die Zielgruppe beim Beowulf sehr klein ist. Das ist ja eher akademisch.
Mhm.
Und der Hobbit hat ja reißenden Absatz gefunden.
Mhm.
Bei allen Altersklassen gefühlt. Mhm. Ist über den großen Teich geschippt worden. Und wenn ich jetzt in der gleichen Situation wäre und ich sage mal, ich hätte diese zwei Werke und ich müsste mich zwischen einem von beiden entscheiden.
Ja.
Mit dem Wissensstand von damals hätte ich auch gesagt, okay, bei Beowulf sehe ich den Absatzmarkt. Bei einem akademischen Werk, wo ich nicht weiß, wo die Studierenden in naher Zukunft sein werden,
ja,
als geringer an, als den Absatz an Literatur, die man vielleicht Eltern dann in schweren Stunden ihren Kindern vorlesen können. Und wo ich die Hoffnung habe, dass es halt genauso gut einschlägt wie das Erstlingswerk.
Ja.
Oder vielleicht sogar noch besser. Und würde dann aus rein wirtschaftlicher Sicht auch sagen, konzentrieren Sie sich bitte auf das, was meiner Meinung nach am meisten Umsatz bringt. Es sei denn, und das war ja das, was Philipp Unwin auch geschrieben hatte, Tolkien sei davon überzeugt, dass der Need bei den Studierenden groß genug sein wird, dass es da auch einen entsprechenden Absatz gibt. Und
ja, eine Nachfrage.
Um nichts anderes geht es bei einem Verlag.
Ja, definitiv.
Und ich meine, dass Beowulf in Tolkiens Version jetzt zur heutigen Zeit den Standpunkt hat, den es nun mal in der Forschung hat, dass es ja irgendwie keine bessere, neuere Übersetzung mehr gibt.
Ja.
Das wissen wir jetzt irgendwie knapp 70, 80, 90 Jahre später. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen.
Ja. Ja, und es ist ja auch so, auch wenn man sich das vielleicht so innerhalb dieser Community nicht so richtig vorstellen kann, aber es gibt sicherlich mehr Leute, die den Herrn der Ringe lesen, als Studierende, die sich mit Beowulf befassen. Also nicht, dass es davon wenig gibt, aber ne, gerade wenn man Anglistik studiert oder so, glaube ich, kommt man nicht dran vorbei. Und trotzdem ist es halt prozentual auf die Menschheitsanteile gesehen, anders verteilt, vor allem heutzutage. Ja, du hattest es in der Zusammenfassung schon so toll formuliert gehabt, dass es irgendwie so im Zeichen der Zeit steht oder ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hattest, aber dass der Kriegsausbruch halt so über allem steht, schwebt, wie auch immer. Krieg's gerade nicht mehr zusammen.
Ich auch nicht. Aber passt schon so in der Richt. Also ja. Es ist halt ein Zeichen der Zeit.
Genau.
Wir haben Krieg.
Ja, und das merken wir dann auch später im Brief noch. Da kommt der Tolkien auch ganz gezielt darauf zu sprechen, aber in dem Zusammenhang steht ja eben auch die Anfrage von Philipp Unwin. Also sonst hätte er da gar nicht nachgefragt, ne? Sondern das ist halt jetzt dadurch bedingt, dass eben nur ganz grob zur Einordnung am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht. Übrigens heute, vor 87 Jahren.
Stimmt.
Ja, und da hat schon mehrmals dran gedacht, wie krass das ist, dass wir eben gestern nicht aufnehmen konnten. Naja, und Großbritannien erklärt ja am 3. September dem Deutschen Reich den Krieg, sodass halt Tolkien ja auch unmittelbar und sein Umfeld, sein Land betroffen ist. Gut, ich glaube, jetzt haben wir genug eingeordnet, soweit im Vorfeld. Lass uns mal in den Brief einsteigen. Und ich würde auch direkt zitieren, wenn du mit meinen Zitatvorschlägen einverstanden bist.
Klar.
Die ich mir da so rausgesucht und zusammengedacht habe. Weil ich finde, dass das schon ganz gut einsteigt und einfach so alles in den, ja, gleich so mitnimmt. Gut, ich fange wie immer auf Englisch an. Tolkien schreibt, Zitat. Dear Mr. Unwin, as far as I can make out, universities will continue to function for a while at any rate, and so English schools, which use Beowulf, will continue to exist at present, until and unless things get worse. Zitat Ende.
Du hast viel mehr vorgelesen, als du mir Jan gestrichen hast.
Echt?
Ja. Also wir haben das übersetzt. Anja hat das wie folgt übersetzt, Zitat. Sehr geehrter Herr Unwin, soweit ich es übersehen kann, werden die Universitäten ihren Betrieb fortsetzen, jedenfalls noch eine Zeit lang. Und somit werden auch die englischen Studiengänge, in denen der Beowulf verwendet wird, vorerst weiter bestehen, solang und sofern sich die Verhältnisse nicht verschlimmern. Zitat Ende.
Ich fand das halt, deswegen hatte ich das auch rausgesucht zum Zitieren, ich fand das so bezeichnend, dass er halt gleich mit dem Inhalt einsteigt. Also ne, nicht, ich hoffe, es geht Ihnen auch gut und wir sind in die Sachen in London, sondern hier, das ist meine Einschätzung. Und seine Einschätzung ist halt auch wirklich sehr wertvoll, wie ich finde, weil er ist ja Teil der Uni, ne? Er ist ja halt Uni-Angehöriger, aber halt eben nicht nur als Dozent, als Professor, sondern er ist ja auch in, ich weiß nicht, wie vielen Gremien, ne? Ständig muss er ja zu irgendwelchen Sitzungen teilnehmen und so. Also ich glaube, dass er da schon einen ganz guten Einblick hat. Und jetzt ist ja auch der Kriegsausbruch 2 Wochen schon her, am 15. September. Das heißt, da werden ja schon einige Sitzungen stattgefunden haben. Ein bisschen was haben wir auch in der historischen Einordnung in der eigenen Folge dazu ja auch gehört. Und da wird er, glaube ich, einen ganz guten Einblick haben, wie es weitergeht oder was geplant ist und welche Pläne halt wann umgesetzt werden. Na, auch mit der, wie war das, Nutzung der Universitätsgebäude fürs Militär und so. Also ja, hört euch auf jeden Fall die historische Einordnungsfolge an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das ordnet viel ein, nicht nur die Geschichte drumherum.
Ja.
Ja, und dann sagt er halt eben noch in seiner Einschätzung, dass es wahrscheinlich noch eine Zeit lang halt eine Nachfrage nach der Übersetzung von Professor Wren bestehen wird, wenngleich in geringerem Umfang, was halt bedeutet, naja gut, wenn halt auch vielleicht mindestens die Hälfte der Studierenden an die Front abgezogen wird, weil inzwischen gibt es ja auch einen verpflichtenden Wehrdienst für Großbritannien. Und es melden sich ja trotzdem auch noch junge Menschen freiwillig. Also das ist halt nicht einschätzbar. Und dann folgen hier so 3 Punkte, das ist keine Auslassung, das sind ja dann mal 4 Punkte, sondern das sind wirklich halt von Tolkien 3 so Gedankenpunkte.
Ja, weil er halt auch sagt, ne, gegebenenfalls in nämlich ganz so großem Umfang, aber es wird bestehen bleiben, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Also das ist so wirklich so Gedanken ausschweifen lassen.
Ja.
Die Zukunft ist ungewiss. Ich weiß es auch nicht, aber ja. Und dann, finde ich, startet er gleich mit dem nächsten Absatz mit einem komplett anderen Thema, mehr oder weniger.
Ja.
Und zwar ist er halt davon überzeugt, und ich meine, er hat ja auch im Weltkrieg schon miterlebt, dass für ihn an Arbeiten jetzt in der Hinsicht für Alan and Unwin einfach aktuell nicht zu denken ist. Und wir hatten es ja auch im letzten Brief, doch in der historischen Einordnung hatten wir es, und wir hatten es auch schon mal in einem anderen Brief, ja, dieses, ja, ob er gegebenenfalls eingezogen wird vom Geheimdienst im Sinne von Verschlüsselung, Knacken etc. pp. Und auch das, ohne dass das jetzt explizit sagt, teilt er irgendwie schon mit, dass es sein kann, dass er zu einer Tätigkeit einberufen wird.
Und dass das halt auch jederzeit passieren kann, ne? Dass er das halt einfach nicht weiß.
Und dass wir halt wissen, dass es darum geht, ist, weil er halt eben sagt, ne, zu einer Geschichte aus vergangenem Frühjahr.
Ja, genau.
Und wo er sich halt verpflichtet hat. Ja. Und es kommt dann ja doch anders. Er wird ja nicht eingezogen in der Hinsicht.
Ja, nicht, aber dass wir wissen, jedenfalls gibt es ein richtig fettes, dickes, furchtbar schlechtes Buch dazu.
Ja.
Aber was, wenn doch?
Sagt dann halt auch so, ne, ich habe so überhaupt keine Ahnung, wenn ich angezogen werde, ob ich überhaupt noch irgendwelche Zeit habe, für irgendetwas anderes zu machen. Also ich glaube, dass sich hier aus diesem Brief auch da für mich zumindest herleiten lässt. Ich glaube auch, dass es zumindest für mich aus diesem Brief herleiten lässt, dass Tolkien halt zu dem Zeitpunkt auch wirklich davon ausgegangen ist, wieder eingezogen zu werden. Jetzt nicht an der Front, sondern im Prinzip als Codeknacker, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne.
Mehr.
Als Linguist, als Übersetzer vielleicht, also auch wenn er jetzt nicht direkt Verschlüsselung knackt, aber wenn du ja dann einen Spruch hast, dann musst du ihn ja auch immer noch richtig übersetzen.
Ja, genau.
Und was meint es denn? Also auch wir merken das ja, wir können den Brief nicht eins zu eins übersetzen, weil einfach die Wörter teilweise sehr unterschiedlich sind oder unterschiedliche Bedeutungen haben. Und ich finde halt einfach faszinierend, dass Tolkien dann am 15. September 39 irgendwie 2 Wochen nachdem der Krieg ausgebrochen ist in Deutschland, davon ausgeht, dass er wieder eingezogen wird in irgendeiner Art und Weise.
Ja, ja, und das ist ja, also es ist ja auch etwas, glaube ich schon, dass das auch dieser Kriegsüberlebende halt ist, der da auch aus ihm spricht. Also diese Weitsicht, die er hat, vielleicht halt einmal auch als, ne, nicht mehr Anfang 20-Jähriger, er ist 47, also er hat halt einfach mehr Lebenserfahrung und schon mehr miterlebt, einfach so auch an Nachrichten und was so in der Welt passiert. Und aber auch diese Gewissheit, dass du keine Gewissheit hast, dass du dich auf nichts wirst verlassen können, was in nächster Zeit passieren wird. Und er selbst hat sich ja auch immer mal wieder so als Pessimisten beschrieben. Und das kommt da ja auch irgendwie durch. Andere Menschen zur gleichen Zeit, in der gleichen oder ähnlichen Situation, würden vielleicht einen Brief schreiben mit, ja, schauen wir mal, ich weiß jetzt halt nicht, wie es weitergeht, aber vielleicht kommt es ja auch gar nicht so schlimm.
Ja, und da weiß ich halt nicht, inwieweit das nicht nur mit dem Alter zu tun hat, sondern halt eben mit der Kriegserfahrung.
Das meinte ich ja auch als Kriegsüberlebender, aber eben auch.
Naja, ich wollte dich einfach nur bestätigen.
Ah, danke. Das ist ja mal cool.
Dass ich es halt weniger aufs Alter, sondern halt einfach so dieses, ey, ich habe schon so einen beschissenen Weltkrieg mitgemacht.
Mhm. Und da hieß es ja auch immer, bis Weihnachten ist vorbei und so Sachen.
Und dann mit der Materialschlacht, mit der menschlichen Materialschlacht an der Somme. Das wird er ja auch alles im Nachgang mitbekommen haben. Er hat seine besten Freunde dort verloren.
Naja.
Also ich glaube, niemand würde mit dem Background nach einem komplett unbekannten Ausbruch eines nicht kleinen Landes, ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendwie zwei Zwergstaate gegeneinander oder zwei Inselgruppen gegeneinander Krieg führen.
Naja.
Sondern Deutschland ist ja auch größenmäßig einfach eine Macht gewesen zu der Zeit.
Naja, wirtschaftlich ja auch und so selbst nach dem Krieg.
Und dann zu wissen, okay, und er hat ja auch gegen die Deutschen gekämpft.
Ja. Und wir wissen halt auch, dass Tolkien ja ein sehr akribischer Zeitungsleser war und überhaupt Nachrichtenverfolger, wenn man so möchte. Das heißt, all das, vielleicht nicht all das, aber das meiste von dem, was wir jetzt ja schon so in den letzten Folgen an historischer Einordnung hatten, davon wird er das meiste mitbekommen haben. Ne? Also das, was halt durch die Medien gegangen ist. Und er wird selber gespürt haben, wie sich die Lage zuspitzt, immer mehr politisch gesehen und vielleicht auch diplomatisch oder eben nicht diplomatisch. Und das kam wahrscheinlich dann halt auch nicht so richtig überraschend, aber es ist halt trotzdem ein Schock.
Ja.
Was dann halt tatsächlich passiert. Ja, die Fußnote, nur kurz zur Vollständigkeit, die Carpenter hier gesetzt hat, bezieht sich eben auf seine, also die Anfrage, die an ihn herangetragen worden ist, für Bletchley Park in der Dekodierung zu arbeiten. Und dass er da halt eben ja auch auf dieser Fortbildung oder was auch immer da und so. Also darauf bezieht sich das, und das ist auch eben dann die Fußnote im Brief.
Ist das eine Fußnote oder ist das eine Anmerkung von Carpenter? Also ist das eine Fußnote von Tolkien?
Nee, es ist eine Anmerkung von, also okay. Eine Fußnote sozusagen von
Carpenter.
Von Carpenter als Anmerkung. Notes heißt das hier in der Dings. Da steht dann auch, also das stimmt nicht ganz, das steht dann nämlich nicht, da steht nämlich nur, Zitat, see note 1 to number 35 above, Zitat Ende. Also man muss dann halt in die Anmerkung zu Brief 35 reinschauen und da heißt es dann eben, dass halt Tolkien da im Januar angefragt wurde, für eine National Emergency zur Verfügung zu stehen und die ist halt jetzt ausgebrochen.
Ja, und dann im nächsten Absatz, finde ich, kommst du der komplette Twist, wo du einfach so den Unterschied merkst zwischen Professor Tolkien und Buchverlag Philipp Unwin.
Ja.
Weil da, wo Tolkien der Ansicht ist, das Wissenschaftliche, da hatten wir ja gerade im ersten Absatz, wir brauchen Beowulf auf jeden Fall.
Ja.
Und der Verlag denkt so, brauchen wir gerade was Wissenschaftliches, brauchen wir eigentlich eher was fürs Volk?
Ja.
Kommt Tolkien im Prinzip, brauchen wir eigentlich den Hobbit noch?
Ich zitiere mal den ganzen Absatz.
Ja, mach das.
Und dann kannst du es übersetzt vorlesen. Zitat: I owe a humble apology for my silence about the state of the proposed sequel to The Hobbit, which you inquired about as long ago as June 21st. I do not suppose this any longer interests you greatly, though I still hope to finish it eventually. It is only about 3/4 written. Zitat Ende.
Als ob. Also, eine hat sich wie folgt übersetzt, Zitat: Ich schulde Ihnen eine demütige Entschuldigung dafür, dass ich mich über den Stand der geplanten Fortsetzung des Hobbit, nach der Sie sich bereits am 21. Juni erkundigt hatten, so lange ausgeschwiegen habe. Ich nehme nicht an, dass die Angelegenheit für Sie inzwischen noch von großem Interesse ist, obgleich ich nach wie vor hoffe, das Buch eines Tages zu vollenden. Es ist erst zu ungefähr 3/4 geschrieben. Zitat Ende. 3/4 vielleicht des ersten und zweiten Buches, ja. Von 6.
Ich musste hier ganz schön schmunzeln, als ich es gelesen habe. Wie ging's dir?
Ich auch, weil ich halt eben fand, dass es so dieser Zwist ist zwischen Anforderungen Alan und Unwin. Ja, brauchen wir den Beowulf noch?
Ja.
Und Tolkien so, brauchen wir den Hobbit
genau
noch?
Wenn ihr schon den Beowulf nicht mehr haben wollt, dann brauchen wir den Hobbit gar nicht zu reden, ne? So ein bisschen. Ja.
Ja.
Aber es ist schon, ja, ich finde es halt auch schön, da so einen kleinen Einblick auch zu bekommen, wie er halt auch den Verlag sieht, wie er die Lage der Nation irgendwie einschätzt und halt auch so, ja, vielleicht so rational, pessimistisch ehrlich da irgendwie rangeht an diese ganze Sache. So, okay, wir haben gerade echt andere Probleme als irgendwelche Fantasy-Bücher. Und aber halt eben auch so dieses, ja, du hast jetzt zwar nicht danach gefragt, aber im Juni, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, da wolltest du ja schon wissen und ich habe immer noch nicht geantwortet. Und dieses Gefühl, das kann ich so gut nachempfinden, weil das halt auch dieses ist, ne, jemand schreibt dir was ganz anderes und du weißt halt, da ist ja noch die andere Antwort, steht ja auch noch raus. Ja. Und dann plagt dich so das schlechte Gewissen und denkst so, okay, komm, lieber das Pflaster schnell ab und weiter geht's.
Ja.
Und so kommt mir dieser Absatz hier so ein bisschen vor, weil es halt so ein kompletter Bruch ist mit dem Rest des Briefes und er halt so von Thema zu Thema springt. Und wie du sagst, halt dieser Twist oder dieses Ungleichgewicht oder was auch immer da halt jetzt irgendwie drin ist.
Ja, Tolkien sagt halt ja auch von sich, ist ja ein Gelehrter.
Mhm.
Ne, Philologe, er unterrichtet und Co. Finde ich Wissenschaft sehr wichtig.
Mhm.
Und natürlich ist der Hobbit ein netter Beibrot gewesen, dass sie mit Sicherheit auch über die ein oder andere dunkle Stunde finanziell hinweggetragen hat.
Ja.
Aber er sieht sich ja nicht als Buchautor.
Ja.
Wissenschaftlicher Autor, auf jeden Fall.
Mhm.
Aber so Buchautor und das ist, ich finde halt einfach so diese zwei Gegensätze in einem Brief.
Mhm. Das ist schon spannend. Und ich finde es unfassbar, dass der bislang nicht veröffentlicht war. Aber da kommen wir gleich zu. Wir sind ja noch in der Analyse. Was wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen, bevor ich dahin abgedriftet bin? Ich weiß es nicht mehr. Kommt schon wieder, wenn es wichtig war.
Ja.
Ja, dann kommt noch ein vierter Absatz, den dieser Brief hat, wo Tolkien dann wieder darauf eingeht, dass er ja nicht viel Zeit gehabt hat. Und halt ganz zu schweigen irgendwie so von dieser, wie schreibt er hier, the gloom of approaching disaster. Und das fand ich irgendwie auch so Tolkien, so absolut Tolkien in der Formulierung. Und man hat es jetzt mal versucht zu übersetzen mit der düsteren Stimmung angesichts des herannahenden Unheils, um es irgendwie in so einer deutschen Tolkien-Sprache zu behalten. Und es ist einfach schlecht. Also es kommt überhaupt nicht an das Englische ran, finde ich. Und ja, ne, wir sind beides keine gelernten Übersetzer, das wiederholen wir auch,
ja,
bis es dröge wird oder ist es schon. Aber da sieht man halt auch wieder, wie schwierig das ist, das zu greifen. Allein dieses Wort Gloom oder Gloomy, ne, das ist so, finde ich, ganz, ganz, ganz schwer zu übersetzen. Und es spricht aber halt auch Bände für das, was noch passieren wird. Weil Tolkiens Heimatland befindet sich im Krieg,
ja,
im Kriegszustand. Es passiert gerade Land auf Land ab unfassbar viel in unfassbar kurzer Zeit. Und trotzdem spricht er von einem herannahenden Unheil. Das Unheil, das aktuell, das ist noch
ist
gar
eigentlich
nicht,
schon
ist, für ihn ist es noch gar nicht richtig da. Es kommt noch. Das Schlimmste kommt erst noch. So irgendwie habe ich das gelesen. Weiß nicht, ob du das anders wahrnimmst oder anders interpretierst.
Ja.
Aber das fand ich so prägnant. Ich denke mir auch gerade, warum haben wir das nicht zum Zitieren, weil wir dann irgendwann den ganzen Brief wahrscheinlich zitieren. Aber es ist so, ich weiß nicht, ob das halt so dieser Pessimismus vielleicht ist oder dieser Realismus.
Also, weil du mich gefragt hast, wie ich das verstanden habe. Ich glaube, ja, das war jetzt für mich keine, ich überlege gerade, ob man den ersten Satz nicht zumindest vorlesen müsste.
Ja, bis außerdem.
Ja. Weil ich finde, damit erklärt sich halt einfach für mich zumindest, wie es gemeint ist.
Ja, okay. Also im Original heißt es, Zitat, I have not had much time, quite apart from the gloom of approaching disaster, and have been unwell most of this year. Zitat Ende.
Auf Deutsch wäre das dann Zitat, ich habe nicht viel Zeit gehabt, ganz abgesehen von der düsteren Stimmung angesichts des herannahenden Unheils, und war während eines großen Teils dieses Jahres gesundheitlich nicht wohlauf. Zitat Ende. Und gerade der letzte Part schließt eigentlich ein, dass es sich hier um einen Zeitraum handelt. Das heißt, für mich heißt das, er hat von Anfang des Jahres dieses wie hattest du es jetzt gemacht, diesen herannahenden Unheils. Also er hat es gesehen im Februar, März, April, Mai, Juni. Das ist keine, jetzt für mich ist es herannahend, sondern es ging ihm ja. Er hat nicht viel Zeit gehabt. Ja. Er hat zu seiner Zeit gesehen, wie das Unheil heranzieht, und war in dieser Zeit auch noch mehrmals krank. Das heißt, das ist halt ein längeren Zeitraum, den du betrachten musst.
Er schreibt sozusagen aus der Perspektive der Vergangenheit, ja, also der vergangenen paar Monate mit diesem herannahenden, ja, Desaster.
Was genau, also ein Beleg für deine Aussage von vorhin war, dass Tolkien wohl mitbekommen haben wird, was,
genau,
da passiert.
Ja.
Das bestätigt er ja hier direkt mit so, er hat's kommen sehen.
Ja.
Und das hat ihm halt auch zusätzlich auf die Stimmung gedrückt, neben, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Wir wissen ja auch, steht auch in dem Brief, dass er auch eine Gehirnerschütterung hatte und dass er nicht viel Zeit gehabt hatte. Dann war wahrscheinlich noch die Zeit, die er hatte, mit diesem Unwohlsein, ob das herannahenden Unheils.
Ja, Gloom, ich glaube, wenn ich es jetzt, also man ist ja jeden Tag auch in einer anderen Tagesform. Ich glaube, ich würde es heute mit Düsternis übersetzen, die Düsternis. Das ist egal. Es spielt jetzt keine Rolle, wie wir es übersetzen oder nicht übersetzen. Wir haben es ja jetzt zweisprachig vorgelesen. Ich glaube, das reicht. Aber es ist wieder eine ganz andere Perspektive, die du mir gerade aufmachst. Das finde ich so spannend. Weil ich habe das wirklich aus dem Präsens gelesen. In dem Moment, wo er schreibt er von diesem, ne, ich habe nicht viel Zeit gehabt. Aber ja, stimmt, gehabt, ne? Also es ist ja schon,
ja,
er schreibt ja in die Vergangenheit gerichtet. Ganz abgesehen von. Und ich hatte das halt echt so gelesen, ich habe nicht viel Zeit gehabt und dann ist auch noch das passiert und wer weiß, was noch kommt. Das Herannahende, das kommt ja erst, das erwartet uns ja erst noch. Wir sind ja hier erst gerade mal an der Spitze.
Nee, wir sind jetzt mittendrin und das wusste Tolkien schon längere Zeit.
Ach, spannend. Schau, gut, dass wir uns austauschen. Ja, und dann berichtet er ja auch noch, dass er vor einiger Zeit einen Unfall hatte. Da bist du ja auch schon drauf kurz eingegangen in der historischen Einordnung. Aber ich hatte so den Eindruck, deswegen habe ich da auch nicht so nachgebohrt, dass du das noch ein bisschen dir aufgespart hattest.
Ich fand, ich hatte den Brief ja noch nicht gelesen zu dem Zeitpunkt. Ich wusste also gar nicht, dass das hier thematisiert wird.
Ah, okay.
Ich finde es aber sehr faszinierend und sehr schmunzelnd, dass, wie gesagt, er berichtet davon, dass er einen Unfall hatte mit einer Gehirnerschütterung, dass es genäht werden musste. Aber dann halt ganz wichtig, es ist nicht beim Autofahren passiert.
Was macht eigentlich die Veröffentlichung von Mr. Bliss?
Genau, sondern im Prinzip bei Arbeiten auf dem Land. Ausrufezeichen. Allerdings, ich glaube, das mache ich nur kurz im Deutschen, weil es einfach nur so ein Schmankerl ist. Zitat, was die Lage nicht eben verbessert hat. Zitat Ende. Also er nimmt sich da auch noch so ein bisschen auf die Schlüpfe. Aber dieses Vehemenz, es hat nichts mit dem Auto zu tun.
Willst du zu dem Unfall kurz was sagen?
Ich habe kaum Infos.
Okay, gibt nicht viel dazu, ne?
Priscilla hatte das ja in einer Privatkorrespondenz geschrieben, da war es ja Scarlett Hammond. Vorlag, und da berichtet sie halt auch eben über diesen Unfall, den sie hatten, als sie bei der Tante oder so auf dem Land unterwegs waren.
Ja.
Und dass er eine Gehirnerschütterung wohl davon getragen hat. Und hier bestätigt er es einfach nochmal. Also was für einen genauen Unfall wissen wir nicht.
Ach so, ich dachte, das hattest du dir noch, hatte gehofft, glaube ich, insgeheim. Ich bin ja im Gegensatz zu Tolkien Optimist. Ja. Und geh mal vom Guten aus. Hatte wohl gehofft, dass du das dir aufgehoben hattest jetzt für die Folge, für die Analyse. Nee,
leider nicht.
Okay. Ja gut, und dann sind wir ja auch schon am Ende des Briefes, ne? Nachdem er aufgeklärt hat, das war nicht beim Autofahren.
Das war also diese Aussage, nicht beim Autofahren, es war auf dem Land.
Ich fand das super.
Und dann, wie gesagt, gerade so mit dieser Selbstironie, was die Sache aber eigentlich gerade nicht besser macht.
Ja, er zählt ja eigentlich dieses ganze Unglück auf, ne?
Ja, ja.
Er hatte nicht viel Zeit, denn diese düstere Stimmung, dann war er gesundheitlich nicht wohl auf, dann hat er noch einen Unfall gehabt. Und dann noch dies und dann noch das und so.
Ja, wobei dieses aufgrund des Satzbaus, dadurch, dass er keine Punkte und groß sind, sondern Gedankenstriche, ist es halt wirklich so, dieser Unfall, den er dann erklärt.
Ja.
Und dann halt Gedankenstrich, was die Lage eher nicht eben besser macht.
Genau. Ja, und eigentlich ist er ja
oder
immer
die Situation hätte ich es wahrscheinlich übersetzt. Oder die,
Was schreibt er im Englischen? Zitat, which did not improve matters, Zitat Ende. Also so die Sache, die Lage, die, ja, Dinge.
Was die Situation nicht besser macht. Ja. Also, ob ich jetzt das Tolkien echt. Ich müsste nochmal nachgucken, ob er zu dem Zeitpunkt jetzt schon den Autounfall hatte. Oder ob der noch kommt.
Ich glaube, der war schon. Weil darauf bezieht sich ja Mr. Bliss und den hat er ja schon beim Verlag vorliegen.
Okay, ja, okay.
Oder Herr Glück.
Aber dann wäre halt interessant, warum er es gegenüber Philipp Unwin und nicht Firth oder.
Mai, also Philipp Unwin taucht ja jetzt hier in den veröffentlichten Briefen erstmals auf.
Ja, auch in den Briefen, die wir aber zwischenzeitlich, die nicht veröffentlicht waren.
Genau.
Pascal und Hammond ist ja nicht aufgetaucht.
Ja, okay. Weil ich wollte gerade sagen, allein, dass er ihm schreibt und dass er dass am 21. Juni von ihm ja wohl nachgefragt wurde und so weiter, geht ja daraus hervor, dass die beiden sich schon in irgendeiner Form kennen. Vielleicht haben die sich auch mal bei irgendeinem Verlagsbesuch von Tolkien kennengelernt, wo er da war und so weiter. Aber man kriegt ja schon den Eindruck, so, der Verlag weiß Bescheid.
Ja.
So. Und vielleicht ist Firth halt auch gerade mit Kriegsvorbereitungen beschäftigt oder was auch immer, warum da jetzt halt Philipp Unwin schreibt und beantwortet wird. Aber es sind eben halt so Dinge, die wir wahrscheinlich nie bis zur Gänze auflösen werden.
Ja.
Gut, aber dann sind wir mit dem Brief an sich fertig, oder? Dann kommt noch hochachtungsvoll.
Ja.
Und fertig ist der Brief.
Und dann stellt sich natürlich für mich die Frage, welche Person gibt's denn?
Also einmal den schon erwähnten Philipp Unwin, den Adressaten. Der war britischer Verlagslektor, Buchautor und Neffe von Sir Stanley Unwin. Also Stanley Unwin ist der Onkel von Philipp. In den 30er und 40er Jahren war er als enger Mitarbeiter im Verlag tätig, also bei Allen & Unwin. Und er hat die Familiengeschichte in zwei Bänden festgehalten, nämlich The Publishing Unwins, veröffentlicht 1972, und The Printing Unwins, 1976. Und das sind halt eben auch, also da durch diese Veröffentlichungen weiß man halt auch, wie diese ganze Verlagsgeschichte als Familiengeschichte halt sich aufgebaut hat. Und gelebt, das habe ich, glaube ich, gerade unterschlagen, die Lebensdaten, gelebt hat er von 1905 bis 1981 Die erste Erwähnung ist hier in Brief Nummer 36b. Und dann wird ja noch Professor Wren erwähnt am Rande. Ja. Den hatten wir schon mal, und zwar in Brief Nummer 8b. Der war wie Tolkien dann auch Mitglied der Inklings, wurde 1945, also erst nach dem Krieg, Rawlinson und Bosworth Professor für Angelsächsisch an der Universität Oxford. Jetzt sagst du, Moment mal, das ist doch Tolkien. Ja, er wurde nämlich dessen Nachfolger. Tolkien hat dann nämlich den Lehrstuhl davor ja inne gehabt und wechselt dann, und dann rückt Professor Wren nach und ist aber zu dem Zeitpunkt schon sehr etabliert. Und Wrens Frau Agnes war in den 1930er Jahren in dieser Zeit jetzt hier die engste Freundin von Edith in Oxford. Und die Tolkiens waren in der Zeit regelmäßige Besucher im Haus der Wrens. Und er ist aber halt eben auch für Angelsächsisch und so weiter und hat halt da auch eine Beowulf-Ausgabe. Die ist aber halt einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen, und deswegen soll er da diese neue Ausgabe erarbeitet werden. Das hat mich übrigens auch schmunzeln lassen hier in dem Brief, dass es halt wieder um diesen Clark-Hall-Beowulf geht, mit dem ja die Elaine Griffiths ja schon beschäftigt war. Und diese ganze Geschichte haben wir jetzt hier in Tolkiens Briefe ja auch schon öfters dargelegt. Genau, das sind die erwähnten Personen im Brief. Also gut, und Beowulf natürlich, aber ich glaube, hier ist eher das Werk gemeint als die Figur. Ja, das war die historische Einordnung. Wie ist denn dein, waren die Personen im Brief? Die historische Einordnung haben wir auch schon.
Ja, hast du nichts mehr für den 15. September?
Nö, ich habe nichts mehr rausgesucht.
Okay.
Hast du noch was?
Ja.
Oh, Tolkien schreibt einen Brief?
Korrekt. Also so viel Zeit muss sein. Tolkien schreibt am 15. September einen Brief an Philipp Unwin. Es geht unter anderem. Umhören Sie bitte das vorletzte Kapitel.
Schön, dass wir doch noch eine historische Einordnung haben. Das finde ich gut. Vielen Dank.
Bitte.
Die kürzeste Kapitelmarke in der ganzen Folge, aber sie ist da. Danke dafür. Wie ist denn dein Fazit?
Oh, ich bin froh, dass er wieder da, dass der Brief wieder drin ist.
Ja.
Weil er halt einfach so viel, ja, so, wie gesagt, immer finde ich in diesem Brief ganz besonders wichtig mit dem Gedanken oder mit den groben Inhalten, die wir von Philipp Unwins Brief kennen.
Ja.
Um halt eben so diese, ja, diese unterschiedliche Sichtweise auf das Thema Veröffentlichung zu gucken. Das habe ich jetzt auch lang und ausführlich schon thematisiert und möchte ja jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ich finde auch, es zeigt auch, dass Tolkien sehr wohl bewusst war, was in den letzten Monaten passiert ist mit dem androhenden Unheil. Wir kriegen hier nochmal seine Krankenakte ein bisschen auf.
Stimmt.
Aufgedröselt mit dem Hinweis, explizit mit Hinweis, dass es nicht mit dem Auto zu tun hat. Er zeigt für mich einen kriegsgezeichneten Menschen, der Wissenschaft und Bildung liebt und Angst vor der Zukunft hat.
Mhm.
Also vielleicht nicht wirklich Angst, ist vielleicht aber so, der mit Sorge in die Zukunft blickt.
Ja.
Und der ja trotzdem noch seinen Strohhalm festhält, den Hobbit irgendwann doch noch zu veröffentlichen, auch wenn, das hat er, glaube ich, im letzten Brief schon angekündigt, auch wenn sie ihn nicht mehr wollen, was in Ordnung ist, er wird es aber auf jeden Fall zu Ende schreiben wollen.
Das ist auch hier in diesem Brief, ja, genau.
Nee, da hat er es ja nochmal explizit gesagt. Also hier sagt er nur, er schreibt sie zu Ende, aber beim letzten Brief war es dann ja, es ist mir scheißegal, ich empfehle es ihm. Aber auch wenn sie sagen, nee, dann lasse ich mir halt mehr Zeit mit der Geschichte.
Ja, genau.
Und ich finde, das ist ein höflicher, professionell persönlicher Brief. Und ich sehr froh bin, dass wir ihn in Gänze haben.
Ja, ich auch. Ich unterstreiche alles, was du sagst. Also ich finde, wie gesagt, das habe ich ja gerade, ist mir das ja schon so rausgerutscht, schon bevor wir in dieses Kapitel geschlittert sind. Ich find's so komisch, dass dieser Brief rausgefallen ist. Allein schon, weil dieses Hickhack mit diesem Beowulf schon immer wieder da ist und auftaucht. Ja, eben auch diese, selbst wenn man sagt, die damalige Briefeveröffentlichung hatte den Hauptaugenmerk auf die Entstehung seines literarischen Werkes und da halt anteilig mehr zum Herrn der Ringe als zum Hobbit. Da steckt ja auch sehr viel drin, aber eben gerade dieser sorgenvolle Nachrichtenbeobachter, das finde ich, kommt hier so durch. Der sich Gedanken um die Zukunft macht, der eine sehr ehrliche Einschätzung zur Lage der Uni gibt, in der sich die Universitäten und die Studierenden jetzt halt eben auch befinden, der das einschätzen kann, der davon ausgeht, dass jetzt auch die Fortsetzung vom Hobbit kein größeres Interesse mehr beim Verlag haben dürfte. Also da steckt so viel Persönliches drin. Vielleicht wird es auch deshalb, aber es ist immer so spekulativ, warum ist es drin, warum war es raus. Ich für meinen Teil bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Brief jetzt haben und besprechen konnten. Ich finde, trotz der Düsternis, die hier drin steckt, ist es ein wahnsinnig unterhaltsamer Brief. Es ist ein bisschen makaber, das so zu sagen, aber...
Ja, aber auch nur wegen des letzten Absatzes.
Ja, also ich meine unterhaltsam nicht im Sinne von lustig. Das ist der letzte
Doch, der
Absatz
letzte
irgendwie.
Absatz ist lustig.
Oder der letzte Satz zumindest, der letzte Halbsatz. Aber ich finde unterhaltsam im Sinne von dieser Brief, der schweift nicht ab, der wird nicht langweilig, der ist so pointiert. Diese vier Absätze oder wenn man die letzten beiden als einen Themenblock zusammenfasst, diese drei Blöcke, dass da in jedem steckt so viel drin und von mir aus hätte er zu jedem drei davon schreiben können, zu jedem Thema. Und das finde ich, das macht diesen Brief irgendwie so besonders für mich.
Was mir gerade natürlich noch eingefallen ist, dass wir ja auch wissen, dass Christophers Söhne sich ja zum Teilweise auch schon für den Krieg prophylaktisch gemeldet haben. Auch das schwingt natürlich irgendwo mit, auch wenn John
haben
war
das
ja, glaube ich.
Schon?
Ja, es war, da hieß es ja, er soll jetzt erstmal ein Jahr in die Uni gehen.
Ja,
und Tolkien
genau.
war froh, dass sie ihm.
Ja, Michael war das, glaube ich.
Oder ich weiß gerade eben nicht mehr.
Ja.
Aber so, da du weißt halt, ne, du hast selbst, und wenn es so weitergeht, zieht dein Kind
Stimmt,
auch noch.
Ja. Da kommen wir ja eh noch hin mit ganz vielen Briefen. Also das, wie gesagt, das Thema wird uns ja jetzt eh sehr lange begleiten. Was nehmen wir denn mit, Tobias? Du hast das eigentlich schon alles super auf den Punkt gebracht. Ich frage mich jedes Mal wieder, ob wir uns diese Kapitelmarke sparen sollten, aber du machst das dann immer so toll. Ich bin immer so überfordert, wenn ich dran bin.
Also wir nehmen mit, dass Tolkien auf jeden Fall ein begeisterter Beowulf-Schreiberling ist, der viel auf das Werk hält und auf jeden Fall möchte, dass es auch umgesetzt wird. Auch wenn nur noch Kleinigkeiten fehlen, solle der Verlag doch auf jeden Fall dran festhalten. Wir nehmen mit, dass Tolkien einen anderen Blickwinkel auf die gleiche Situation hat, was der Hobbit betrifft, dass er nämlich da davon ausgeht, dass es für den Verlag eher nicht geeignet sein wird oder dass er verstehen kann, wenn der Verlag daran kein Interesse mehr hat, die Geschichte aber natürlich fertig schreiben möchte, wenn hier auch erst 3/4 des Briefes fertig geschrieben ist. Außerdem bekommen wir nochmal bestätigt, dass Tolkien sich zu diesem jetzigen Zeitpunkt ja, ich will nicht sagen vorhält, aber auf jeden Fall damit rechnet, dass er im Bletchley Park zum Einsatz kommen wird und weist darum auch den Verlag schon mal darauf hin. Da könnte noch etwas kommen, wo ich ihm früher schon zugesagt habe. Und zum Schluss nehmen wir noch einen kleinen Schmankerl mit, nämlich dass Tolkien, was natürlich nicht schön war, einen Unfall hatte, wo er genäht werden musste und auch eine Gehirnerschütterung davongetragen hat. Aber Tolkien war es immens wichtig, dass klargestellt wird, dass es nichts mit einer Autofahrt zu tun hat, sondern dass es einfach nur auf dem Land passiert ist, was, wie Tolkien aber eigentlich anmerkt, die Sache nicht unbedingt besser macht.
Vielen Dank. Ich fürchte, es hat sich ein Missverständnis oder ein Missverständnispotenzial eingeschlichen, was den Beowulf angeht. Oder ich habe es komplett falsch gelesen. Also die Wren-Edition und die Tolkien-Edition sind zwei verschiedene, ne? Dieser Clark Hall Beowulf-Geschichte und so. Und Tolkien sagt meiner Meinung nach in diesem Brief, ja, die Unis werden weiterhin mit Beowulf arbeiten, solange sie halt weiterhin arbeiten, die Unis und ihren Betrieb fortsetzen können, weil solange werden Menschen, die englische Studiengänge studieren, mit Beowulf arbeiten. Insofern, ja, da ist schon eine Nachfrage. Aktuell gibt es die von Wren bearbeitete Version, die ist da, mit der müssen sie dann halt einfach Vorlieb nehmen, auch wenn in geringerem Umfang. Aber er sagt jetzt nicht, haltet dran fest. Er sagt ja im Prinzip, ohne es zu sagen, ja, lass uns das mal vorerst aufschieben und auf Eis legen, weil ich, sagt er im nächsten Absatz, bin augenblicklich überhaupt nicht dafür geeignet, irgendetwas daran zu tun. Ich kann es nicht, weil ich weiß nicht, ich bin auf Abruf sozusagen. Und da war ich mir jetzt gerade in deiner Was nehmen wir mit Zusammenfassung nicht sicher. Da hatte ich dich jetzt so verstanden, dass Tolkien dem Verlag rät, doch ja, auf jeden Fall weitermachen. Das würde ja beinhalten, dass er da weiter dran arbeiten soll.
Ja, also ich war halt irritiert davon, dass in der Einleitung drin steht, dass Anwin Tolkien halt nahegelegt hat, ich zitiere es einfach mal direkt in Gänze, Anwin hatte Tolkien nahegelegt, angesichts des Kriegsausbruchs und der zu erwartenden Papierknappheit sei es wohl ratsam, seine Arbeit an Clark Hulls Beowulf vorerst aufzuschieben, sofern Tolkien nicht der Ansicht sei, dass weiterhin Nachfrage danach bestehen würde. Zitat Ende. Das ist die Einleitung von Carpenter.
Mhm.
Und dann schreibt er ja, es wird auf jeden Fall Nachfrage geben, eine Zeit lang, und wenngleich in geringerem Umfang, Punkt, am Ende hatte ich jetzt fehlinterpretiert, dass da nicht mehr viel zu tun ist, sondern dass der Umfang natürlich weniger wird, aber er sehr wohl noch sieht.
Mhm. Und trotzdem kann er es aber nicht leisten.
Ja.
So, das ist eigentlich seine Aussage, oder?
Genau.
Ja, bitte also, Beowulf, aber nicht mit mir.
Als hätte er ja vorher schon gesagt.
Ja, das sagt er ja eigentlich seit Monaten und Jahren. Diese ganze Clark-Hall-Geschichte ist ja, ja. Okay, gut, dann passt alles, dann bin ich auch in meinem Kopf wieder richtig.
Wobei ich dazu vielleicht noch etwas sagen muss aus Skull Hammond.
Mhm.
Die hat nämlich zu dieser Zusammenfassung des Briefes, vielleicht war da auch in meinem Kopf etwas, was ich im Kopf hatte, aber nicht ausgesprochen habe.
Mhm.
Also es geht auch, wie gesagt, ich übersetze einfach mal direkt Zitat. Tolkien antwortete Philip Unwin, er geht davon aus, dass die Universität trotz des Krieges ihren Betrieb fortsetzen werde und dass weiterhin, wenn auch im geringen Umfang, Nachfrage nach Beowulf bestehen wird.
Mhm.
Der Band von Clark Hull benötigt seiner Ansicht nach höchstens ein kurzes Vorwort von ihm, wenn überhaupt, da dessen Bearbeiter, C.L. Wren, nun Professor für Englisch am King's College in London ist. Also nicht länger lediglich Lecturer.
Mhm.
Und sein Name alleine eine hinreichende Gewähr für eine neue Übersetzungshilfe sein sollte. Mhm. Zitat Ende.
Mhm. Ja, danke. Das ordnet es nochmal ein bisschen klarer ein.
Das meinte ich mit, es musste nicht mehr viel gemacht werden, hatte ich.
Ja.
Und dann passte das, dann habe ich das in meinem Kopf falsch zusammengesetzt.
Ja, ja, ja. Und ich war jetzt auch irgendwie so ein bisschen auf dem Holzweg mit dem Wren, also mit dem Professor Wren, weil ich das in eine andere Sparte gesteckt hatte, weil der ja eben irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht oder nicht mehr oder noch nicht in Oxford wieder ist, sondern erst nach dem Krieg auf diese Stelle kommt. Aber da kommen wir ja dann eh noch dazu. Aber das ist halt eben auch kein Zufall. Unter anderem auch wegen dieser gemeinsamen Beowulf-Geschichte, dass er da halt ja auch vorgeschlagen wird für die Professur, also als Nachfolger von Tolkien auf diesem Dings. Das führt jetzt aber zu weit.
Ja, wir sind ja eigentlich beim Fazit.
Genau, so lange war ein Fazit, glaube ich, noch nie.
Nee, schon gleich, wir waren bei Was nehmen wir mit?
Das war auch noch nie so lang.
Gut.
Ja, dann gucken wir mal kurz in den nächsten Brief.
Ja.
Brief Nummer 37 ist ein schon bekannter oder schon veröffentlichter Brief vom 19. Dezember 1939, adressiert an Stanley Unwin dieses Mal wieder. Und da wird uns dieses Thema schon mal Foreshadowing auch wieder ein bisschen begleiten.
Ja, dann habe ich einen Spoiler mitgebracht.
Ein Spoiler zu meinem Foreshadowing.
Ja. Zitat: Ich war sehr beruhigt über Ihre freundliche Nachricht heute Morgen, auch wenn Sie glühende Kohlen auf mein Haupt schütten. Zitat Ende.
Oh, ist das ein gutes Zitat?
Weißt du was?
Ha?
Das ist der erste Satz.
Ernsthaft?
So geht der Brief los.
Wow, das ist stark. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich versuche ja wirklich von Brief zu Brief.
Ja.
Weil ich gemerkt habe in der Vergangenheit, dass mich das ja beeinflusst, wenn ich schon den nächsten Brief so bearbeitet habe und wir dann aber erst den vorletzten aufnehmen. Da komme ich durcheinander. Ja, also vielen Dank für den schönen Spoiler, lieber Tobias.
Sehr gerne. Ja.
Und ganz, ganz lieben Dank natürlich auch an unsere Steady-Unterstützenden und alle, die uns darüber hinaus auf anderen Wegen unterstützen. Namentlich sind das Bass, Dagmar, Franz, Hexe, Kiki, Lukas und May, Monika, Regina, Sebastian, Stefan, Tammy, Thomas und Tim. Sowie natürlich die Personen, die nicht namentlich erwähnt werden wollen und alle anderen Unterstützenden in anderen Steady-Tiers oder auf anderen Ebenen, Möglichkeiten, Wegen, Universen.
Es gibt auch Leute, die nicht bei Steady und uns unterstützen, sondern einfach per Dauerauftrag.
Ja.
Jeden Monat hier 3 Euro, da 5 Euro.
Total nett. Ja.
10 Euro, wie auch immer. Also alles kommt halt dem Projekt ja auch zugute. Und ihr habt ja jetzt auch wirklich direkt was von, Andi, weil ich glaube, jetzt können wir,
jetzt
nachdem
endlich
heute die Bestätigung
ja
im Briefkasten war.
Der Tag ist gekommen. Der 1. September 2026. Ich bin so happy, ich grinse immer noch im Kreis, wenn ich keine Ohren hätte. Und zwar hatten wir eine sehr aufwendige Archivanfrage nach Reading geschickt an die Special Collection, die sich mit dem Allen & Unwin Verlagsarchiv befasst, der Universität Reading. Und es klappt. Wir werden Mitte September dort sein und das von uns angeforderte und angefragte Archivmaterial einsehen dürfen. Wir haben noch keine Ahnung, was uns da genau erwartet unter diesem Material. Es ist wie immer relativ kryptisch in so Archivbeständen. Aber wir haben keine Zeiten und Mühen gescheut und haben uns dadurch durchgeackert.
Ja, und wir werden dafür ja unseren eigentlichen Erholungsurlaub unterbrechen.
Ja.
Und werden einen Abstecher nach Reading machen.
Ja.
Wo dann ein Arbeitsplatz für uns beiden, ein Desk vorbereitet
so cool.
wird,
ja.
auf dem dann die Archivalien für uns bereitgelegt werden, wenn wir da morgens ankommen.
Ja, wir haben auch schon Hinweise drauf bekommen, wie wir diese Materialbestände handeln, also im Sinne von handhaben
ja.
Dürfen. Und also das ist schon alles sehr, sehr aufregend, auch für jemanden, der im Archiv- und Museumswesen sehr bewandert ist, wie ich. Ich finde das einfach toll, weil wir da jetzt schon so lange, weißt du, erst war das nur so eine Träumerei, so ach komm, Reading ist jetzt nicht unerreichbar und da sind die Sachen und mein Gott, da gibt's ein Archiv, wie cool. Und man könnte ja mal gucken.
Ja.
Und ja, auch durch eure Unterstützung ist das möglich und das ist halt echt dafür ein riesengroßes Dankeschön.
Und wir freuen uns beide. Ich bin sehr gespannt. Wir werden mit dem Schnellzug von London nach Reading fahren, gucken, dass wir morgens früh da sind.
Gleich bei der Öffnung vor der Tür stehen.
Ja, und bis zur letzten Minute warten
ja.
und mit dem rausgehen. Der Vorteil ist im Vergleich zu Marquette zum Beispiel und zu Bodleian, ist es nach Absprache erlaubt, mit dem Handy Fotos zu machen, natürlich ohne Blitz, für den eigenen privaten Gebrauch. Wir können uns jetzt euch keine Fotos versprechen
ja.
von Briefen. Also Briefe von Tolkien sind eh nicht im Archiv. Das hatte man uns gleich mitgeteilt. Mhm. Aber wir werden natürlich fragen, ob wir für uns zur sachlichen Aufbereitung Ende Fotos machen dürfen. Im Regelfall wird das gegen eine kleine Gebühr erlaubt.
Mhm.
Stand zumindest nur in den Statuten.
Ja.
Und ja, um euch dann auch doppelt und dreifach was zurückzugeben, hat mir überlegt, mal wieder einen Tagesreiseblog in Audioform zu machen und nehmen euch im Prinzip dann morgens mit, wenn wir das Hotel verlassen oder vielleicht beim Frühstück auch schon, je nachdem.
Mm.
Und so könnt ihr uns dann im Prinzip auf unserer Reise nach Reading folgen und hören, wie das ist. Dann werden wir mit Sicherheit auch mal eine Pause machen. Dann können wir schon mal darüber berichten, was wir bis dato gefunden haben, was wir noch hoffen.
Ja.
Und dann auf dem Rückweg hoffentlich schwärmen von der ganzen Geschichte. Und ja, das wird dann etwas sein, das den Steady Tiers vorbehalten wird. Das wird also eine Steady-Sonderfolge.
Mhm.
Aber das macht ja nichts. Ab dem kleinsten Tier kann man ja die Sachen hören. Aber wir sagen, da ein Großteil des Geldes, was hier gespendet wurde, für solche Sachen halt auch drauf gibt, also nicht gespendet, sondern was bei Steady reinkommt,
genau.
nach den ganzen Abzügen, nämlich auch dann genau für so eine Reise drauf geht, auch wenn jetzt Flug und Hotel wir beides noch privat zahlen, weil wir ja eigentlich Urlaub machen wollten.
Genau.
Dann sind aber trotzdem die Sachen mit Kosten verbunden, um nach Reading zu kommen.
Ja, Zugtickets in UK sind echt lustig. Damit aber nicht genug. Wir schauen mal, was wir sonst noch vielleicht an Goodies finden auf dem Weg. Vielleicht gibt es ja dann auch eine Postkarte für Steady-Unterstützende. Also falls ihr noch zögert oder überhaupt drüber nachgedacht habt, uns zu unterstützen, aber euch bislang noch nicht sicher wart, ob sich das auch für euch lohnt, davon abgesehen, dass ihr bei uns ewigen Ruhm und Dank einheimst, wäre das jetzt wahrscheinlich eh der perfekte Zeitpunkt, um das dann auch alles mitnehmen zu können. Die Aussendung, die Steady-Aussendung zum Hobbit-Geburtstag, jetzt ganz unabhängig mal von Reading und sonstigen Geschichten, die wird sich aufgrund unseres Aufenthalts in UK auch ein bisschen verzögern, aber wir rechnen mal so ganz optimistisch Ende September
ja,
damit.
Weil wir fahren ja nicht nur nach Reading.
Genau.
Wir haben ja noch mehr Orte, wo wir gesagt haben, so, komm, wenn wir doch schon mal drüben sind.
Ja.
Wir wollten doch Urlaub machen. Ja, aber wir könnten noch hier. Ja, wir könnten noch dahin.
Und man möchte ja auch sehr gute alte Freunde besuchen.
Ja.
Und die wohnen ja vielleicht nicht in London. Also nicht nur, aber auch. Und
immerhin wohnen sie nicht in der Stadt, deren Name nicht genannt wird.
Ja, das geht ja gar nicht.
Und ja, das heißt, auch da kommen vielleicht dann noch ein paar. Also wie gesagt, deshalb verschiebt sich alles ein bisschen. Die Sachen sollen dann ja auch gegebenenfalls oder bestenfalls mit Sachen aus England geschmückt werden.
Ja.
Da habt ihr also Zeit. Ihr könnt also theoretisch bis zum 22. Bis zum, sagen wir mal, 15. Alle, die bis zum 15. September noch seitdem Mitglied werden, können wir garantiert auch irgendwie noch mit berücksichtigen.
Ja, das ist doch gut. Genau, der Hobbit Geburtstag ist ja am 22. Das wäre so das Aussendedatum. Das werden wir nicht ganz schaffen, weil wir da halt eben noch unterwegs sind.
Ja, aber wie gesagt, bis zum 15. wissen wir dann noch, wie viele Exemplare wir wovon benötigen. Das heißt, wenn ihr eh schon überlegt habt, uns doch vielleicht zu unterstützen, Projekte wie dieser Art weiter voranzutreiben und natürlich dann euch dann, also nur damit das nicht falsch rüberkommt, die Infos, die wir sammeln, die werden natürlich auch für alle zugänglich sein. Aber so ein Reisetagebuch machen wir halt eben für die Leute, die uns auf Steady unterstützen. Mhm. Gegebenenfalls, das muss ich jetzt mit Anni im Nachgang nochmal besprechen, schlage ich mir mal den Bogen zu unserem Discord-Server.
Ja.
Da gibt es nämlich die Möglichkeit, ja auch den Melon-Bereich oder die Melon-Rolle zu kriegen. Egal, wo ihr uns unterstützt. Mhm. Ob das jetzt per Dauerauftrag ist, ob das bei Twitch ist, ob das bei Steady ist, ob das bei PayPal ist. Also überall da, wo ihr uns im Prinzip Geld gibt, was jetzt nicht Shop betrifft, könnt ihr da im Prinzip einen Antrag stellen, diese Rolle zu kriegen. Und da überlegen wir halt, also jetzt gerade so zum Jahresende, wir haben sehr viele Rezensionsexemplare das Jahr über bekommen. Sachen, die halt einfach zu viel geliefert wurden vom Verlag, wo es hier hieß, einfach macht was damit, würden wir halt einfach eine kleine zu Weihnachten hin oder zum Nikolaus hin einfach so ein kleines Quiz machen, wo ihr dann im Prinzip einfach nochmal Sachen gewinnen könnt, geschenkt bekommt, zugeschickt bekommt. Gegebenenfalls stellen wir dann da auch primär erstmal Infos aus Reading bereit, aber so die Kerninfos aus Reading, was wir mitnehmen, das wäre natürlich schon eine Folge, an die alle partizipieren können.
Ja, und ich meine, die Forschungsergebnisse sozusagen aus diesem Archivbesuch, die fließen ja sowieso in unsere weitere Arbeit mit ein.
Ja.
Das ist eh ganz klar. Aber Discord ist schon ein ganz gutes Stichwort. Nicht nur für diesen unterstützenden Bereich, sondern auch insgesamt. Da wird sicher das ein oder andere Foto auch landen aus UK.
Ja.
Und ist auch immer eine super Gelegenheit, mit uns auch in Kontakt zu treten oder mit anderen sich auszutauschen.
Genau, das freut uns natürlich besonders, wenn ihr da aktiv seid. Nämlich unter auenland.chat erreicht ihr den Discord. Da könnt ihr nicht nur mit anderen quatschen, sondern natürlich auch mit uns reden und uns euer Feedback geben. Wenn ihr aber sagt, Discord ist nichts für euch, könnt ihr natürlich uns auch einfach eine E-Mail schreiben an feedback@tolkiens-briefe.de. Ihr könnt auf unserer Webseite tolkiens-briefe.de Kommentare hinterlassen. Ihr könnt auf Spotify Kommentare hinterlassen. Ihr könnt bei Apple Podcasts gerne eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Und ihr könnt ja auch seit neuestem uns eine Sprachnachricht schicken.
Stimmt.
Über Signal.
Das habe ich schon wieder vergessen.
Einfach nach dem Benutzer auenland.42 suchen oder den Link in den Shownotes anklicken. Da gibt es auch den direkten Link zum Profil. Da fügt einfach hinzu, schickt eine Sprachnachricht hin. Dann fragt ihr dich noch, ist das zum Veröffentlichen gedacht oder ist das nur eine Privatnachricht an uns? Und dann müsst ihr noch kurz sagen, für welchen Podcast das ist. Wir betreiben ja mehr als einen Podcast. Und dann könnt ihr uns also auch ein Sprachfeedback schicken, wenn ihr gesagt habt, ich habe jetzt ein längeres Feedback, das möchte ich nicht tippen. Die Einsendung würden wir dann gegebenenfalls in Feedback-Folgen oder Ähnliches einfach mit einbinden.
Und natürlich freuen wir uns auch immer über Analogpost, die uns schon erreicht hat und die wir auch in der nächsten Feedback-Folge versprochen, ich habe mir extra eine Notiz gemacht, nicht vergessen werden vorzulesen.
Sehr gut.
Ja, dann sage ich ganz lieben Dank, lieber Tobias.
Ich sage ganz lieben Dank, Annika.
Ich freue mich sehr auf Reading.
Ich mich auch, aber vorher kommt ja noch eine Folge.
Ja, ich wollte nämlich gleich sagen, und auf den nächsten Brief und die nächste Aufnahme mit dir.
Ich mich auch.
Dann sage ich an dich und an alle anderen da draußen, bis dahin, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, freuen wir uns über jeden Beitrag. Bei Steady, per Überweisung oder durch eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl.